Hallo Michael, grüß dich.
Hallo Michael, grüß dich auch.
Wir hatten letzte Woche bzw. vor zwei Wochen drüber gesprochen über den Hunter-Virus. Die große neue Gefahr. Inzwischen ist, glaube ich, auch Ebola irgendwo ausgebrochen und ich kriege in Minutentakt fast Nachrichten von irgendwelchen Viren, die überall ausbrechen. Was ist denn da gerade los?
Ja, zurzeit sind wieder Viren angesagt. Auf jeden Fall muss weiter Angst geschürt werden.
Ja.
Die hören einfach nicht auf. Es ist zum Verrücktwerden. Jetzt der Lauterbach heute mit Klimanotstand will er ausrufen. Klimalockdown, alles Mögliche. Also manchen hat man wirklich, das mag ich jetzt nicht so laut sagen, aber irgendwas ins Hirn reingetan und vergessen umzurühren. Und das Dumme ist, wenn das immer wieder kommt, selbst wenn man die Einzelmeldung nicht ernst nimmt, wenn es immer wieder kommt, das ist dieses Nudging, die Leute in eine Richtung treiben. Ich glaube, das betreiben die gerade, dass wir wieder Angst vor Viren kriegen, dass wir den nächsten Lockdown, die nächste Spritze irgendwas wieder salonfähig machen, dass alle Leute Angst haben, zu Hause bleiben wollen und sich freiwillig unterwerfen. Das machen wir natürlich nicht.
Du bist ja schon ein etwas älteres Semester, ohne jetzt despektierlich wirken zu wollen.
Das ist sehr höflich ausgedrückt.
Ja. Das heißt, du hast schon sehr viele Pandemien, sehr viele Ängste mitgemacht. Was waren denn deine Lieblingsängste?
Ja, ich habe Waldsterben, habe ich beim letzten Podcast schon erzählt, Waldsterben. Das war meine erste Angst, die ich so richtig mitgemacht habe und auch ernst genommen habe.
Ja.
Aber dann ist es ziemlich schnell abgeebbt, weil man gemerkt hat, das kommt ja alles doch nicht so. Wird nichts so heiß gegessen wie gekocht. Und da habe ich von den meisten Ängsten habe ich den Abstand genommen. Wie mit den schönen Sachen des Lebens gewidmet.
Aber warst du schon immer so? War das dann der Vorteil als Arzt, weil du das dann durchschaut hast? Oder ist das in deiner DNA irgendwie drin?
Naja, das glaube ich, wenn ich jetzt reiner Mediziner wäre, würde ich alles glauben, was die mir auftischen, was die mit Studien belegen. Das ist so MyLab-Wissen, so Schreibtischwissen. die Leute, die haben nie Patienten behandelt, Menschen behandelt, aber wissen trotzdem alles besser. Und das sind eigentlich nur Sprachrohre für die Schulmedizin, für den Mainstream. Und wenn die irgendwas sagen, dann muss man fast immer das Gegenteil von dem annehmen, was die sagen. Und da liegst du goldrichtig.
Also eine ganz spannende Geschichte oder eigentlich eine erschreckende Geschichte, die mir gerade passiert ist, gerade vor der Podcast-Aufzeichnung. Ich habe mir heute überlegt, ich möchte mit dir über das Thema Angst sprechen oder eben auch für alle, die zuhören, weil es, glaube ich, für mich ein elementares Thema ist. Angst macht uns schwach, lähmt uns. Sie hat teilweise natürlich auch einen evolutionären guten Effekt. Angst ist ja nicht nur schlecht, aber sie wird ausgenutzt, instrumentalisiert. Ich wollte mit dir deshalb heute einfach mal darüber sprechen, wie diese Ängste in der Vergangenheit entstanden sind. Hunter-Virus ist neu, boah, jetzt gibt's auch noch Ebola, dann gibt's Krieg. Das ist alles etwas, was möglicherweise vor uns liegt. Und zu dem Zweck habe ich heute ein PDF erstellen wollen mit Themen, die mir wichtig sind. Und unter anderem habe ich dann eine KI gefragt, ob sie mir das zusammenstellen kann, habe eine lange Sprachnachricht reingemacht. Und unter anderem kam natürlich auch meine Freundin MyLab drin vor, die du gerade erwähnt hast. Deren Mann arbeitet ja bei Merck. Das heißt, die haben die Lipide für die Corona-Impfung hergestellt, für BioNTech. Und allein dieser Satz, den ich da reingegeben habe in die KI und habe gesagt, ich möchte, dass du das mit allen Dingen auflistest, da hat sich die KI geweigert, dieses Ding ohne Warnung in mein PDF zu schreiben. Hat gesagt, nee, das macht sie nicht. Da bräuchte sie erst Beweise. Da müsste ich ihr Beweise geben, dass das so ist. Sonst kommt da ein ganz großer Kasten mit Achtung, Warnung. Was ist denn da los?
Ja, also dieser KI ist wirklich nicht zu trauen. Ich merke das auch, wenn ich medizinische Themen irgendwie was nachforschen möchte, was nicht dem Mainstream entspricht, tue ich mich unheimlich schwer. Beispiel, ich habe jetzt eine Patientin, die, also ich habe ja keine Patienten mehr, aber eine Freundin, die einen reaktivierten Krebs hat und die hat schon zig Chemos, Bestrahlung hinter sich und das hat sie alles so mitgenommen, dass sie gesagt hat, das macht sie nicht noch einmal mit. Habe ich mit ihr ausgemacht, dass wir was anderes probieren. Also Off-Label Ivermectin und Fenbendazol, was sehr gute Erfolge hat, wenn man ein bisschen recherchiert. Bei Patienten, die schon Stadium 4 Krebs haben, dann trotzdem noch Lebensjahre rausholen und vielleicht sogar eine Heilung haben.
Ja.
Und mit dieser Fragestellung habe ich es bei der KI eingegeben, für nähere Tipps, Dosierung und so weiter nach Kilogramm Körpergewicht. Und habe auch beschrieben, dass die Dame schon alles hinter sich hat und austherapiert ist. Die Ärzte machen nichts mehr und Chemo will sie nicht mehr machen.
Mhm.
Und da sagt mir die KI, nein, das würdest du jetzt nicht empfehlen, sowas zu nehmen, Ivermectin und Fenbendazol. nein, man müsste dann eine andere Chemo probieren. Dann habe ich gesagt, genau das möchte die Patientin ja nicht. Ja, ja, das andere Wege gibt es nicht.
Ja.
Da merkst du richtig...
die Geldgeber.
Merkst du richtig, wer das füttert, wer das Ganze füttert und wie du dem überhaupt vertrauen kannst, was du da als Antwort bekommst.
Ja, also das ist tatsächlich ein großes Problem. Ich bin ein Riesenfan der künstlichen Intelligenz. Also ich finde, sie ist in ganz vielen Bereichen toll. Ich nutze selber auf meinen Kanälen für Videos, für meine Satire-Sachen. Das ist großartig und man kann mit ihr schon auch gut recherchieren. Aber wenn man es unbewusst macht und denkt so, naja, das wird schon alles passen, dann tappt man da halt echt oft in Fallen rein. Und gerade bei dem Thema Impfung, bei kritischen Themen, da ist sie schon sehr stark eingenordet, wie du sagst. Und wenn man da kein Bewusstsein hat und das einfach glaubt, dann macht das ja was mit einer Gesellschaft, mit einer unbewussten Gesellschaft, die sagt, das, was die KI da sagt, das stimmt. Ja, das heißt, deine Patientin würde jetzt ganz konkret dann sagen, naja, gut, wenn es denn so ist, dann mache ich vielleicht doch eine Chemo. Ja, weil diese KI natürlich auch nur mit den Sachen gefüttert wurde, die es prozentual am häufigsten gibt oder anteilig. So. Und daraus diese Large Language Models sagen halt, na gut, am häufigsten kommt halt Krebs, Chemo, klar, dann wird es die Standardantwort sein. Ja.
Ja. Also die Alternative füttert wahrscheinlich zu wenig die KI.
Ja.
Und kleines Update zu der Dame, die hat es bei niedrigster Dosierung angefangen mit dieser Medikation.
Ja.
Und Tumormarker sind rückläufig und wir haben noch Luft nach oben bei der Medikation, also wir könnten noch Krass. Deutlich höher gehen. Sie hat null Nebenwirkungen. Und ist völlig begeistert, macht auf jeden Fall diesen Weg weiter.
Wow, okay. Das heißt also, aber hättest du jetzt auf die KI gehört und wenn man jetzt, keine Ahnung, man ist 20 Jahre alt, man ist Medizinstudent, sagt, Mensch, ich will da irgendwie Arzt werden später im besten Fall, wenn schlecht läuft, wird man halt Mediziner. So, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da viele auch die KI nutzen. Ja, da gibt's ja immer die lustigen Reels auf Instagram, dass man sagt, hier, fang schon mal an, dich mit Ernährung und mit Präventivmedizin zu beschäftigen, weil deine Ärzte der Zukunft, die werden nämlich alle nur die KI nutzen.
Ja. Ja, also ich hätte das früher natürlich auch alles geglaubt, was mir vorgesetzt wurde.
Mhm.
Und erst wenn du Erfahrung gemacht hast, vielleicht mehrere Jahre Medizin auf dem Buckel, dann fängst du an, selbstständig zu denken. Neulich ist mal was Lustiges über den Weg gelaufen, Sachen KI, fragt einer, kann man diese Pilze essen? Ja, diese Pilze kann man essen, daraufhin kommt der Mensch ins Krankenhaus, völlig vergiftet. Und dann beschwert er sich bei der KI, dass die giftig waren. Ja, möchtest du mehr über Giftpilze wissen?
Also, ja, das ist dann so schönes Gaslighting, wie man so schön im Englischen sagt. Ja, dieses Umkehr, der Täter-Opfer-Umkehr, genau.
Ja.
Also es gibt natürlich schon Unterschiede zwischen den einzelnen KI-Modellen. Die meisten benutzen ja ChatGPT. Das ist, glaube ich, am schlimmsten, was die Halluzination angeht, also das Erfinden von Dingen. Aber wenn man dann in gewisse Bereiche vorstößt, wie zum Beispiel die Impfung, habe ich gemerkt, dann sind die alle, wie gesagt, relativ gleich eingenordet.
Sofort entlassen, diese KI, sofort entlassen.
Ja, sie ist auch teuer, so billig ist die gar nicht. Bei vielen Themen ist die KI echt gut, aber es gibt Themen, da ist sie echt grottoid. Und wenn man sich dann beim Thema Gesundheit drauf verlässt, weil viele sagen natürlich, naja, in Zukunft habe ich einen Tesla-Roboter irgendwie, der sagt mir genau, welche Pillen ich nehmen soll, da brauche ich doch keinen Arzt mehr. Ich glaube, man braucht vielleicht keine Mediziner mehr, weil die werden ersetzt durch Tesla-Roboter. Aber einen Arzt, den gibt es dann vielleicht gar nicht mehr.
Ja, das mit Empathie und so weiter, wahrscheinlich kann man das alles dann abschreiben. Wo die KI ganz gut ist, also du hast die Roboter angesprochen, beim Operieren beispielsweise.
Spannend.
Da sind die wohl relativ gut und das wird sich wahrscheinlich in näherer Zukunft noch ganz deutlich verbessern, noch weiterentwickeln.
Ich glaube auch in der Altenpflege, also wird das wahrscheinlich viele Jobs kosten. Also ich sage nicht, dass das gut ist, weil ich glaube, Menschen sollten von Menschen behandelt werden und nicht von Robotern.
Was die meisten noch nicht gecheckt haben, ist, dass diese Robotoren keine Lohnsteuer zahlen. Also die Kassen sind eh leer.
Ja.
Und also wo das alles hinführt, das möchte ich mir gar nicht ausmalen.
Würdest du gerne in einer Gesellschaft leben, in der Altenpfleger mit Robotern ersetzt wurden?
Ja, natürlich nicht. Jeder Mensch möchte soziale Nähe haben, möchte Wärme haben und keine Maschinen um sich herum. Das war in der Corona-Zeit also schrecklich, wo viele, viele alte Menschen einsam gestorben sind. Nicht wegen Robotoren, sondern wegen diesen Lockdowns. Die haben da lieber einen Schlauch im Mund, nicht lieber, denen wurde ein Schlauch in den Mund gesteckt, in den Hals zur Beatmung und die hätten lieber eine warme Hand gehabt in den letzten Stunden ihres Lebens. Also das, was die da angerichtet haben an menschlichem Leid, das ist unvorstellbar und natürlich nie, nie, nie wieder gut zu machen. Die wichtigsten Phasen des Menschen sind Geburt und Tod. Und bei der Geburt ist zwingend jemand dabei, zumindest die Mutter. Und beim Tod sollte auch jemand dabei sein, wenn es die Kinder sind, die Angehörigen sind, die in der schweren Stunde des Lebens die Hand halten und Wärme und Trost spenden. Und wenn Corona wirklich so schlimm gewesen wäre, konjunktiv, und bei alten Menschen kann das schon wirklich schlimm sein, weil das letzte Lebenslicht wird immer durch einen Atemwegsinfekt ausgehaucht, egal wie der heißt, ob das Schnupfen heißt, Grippe heißt, Corona heißt, völlig wurscht.
Ja.
Und wenn die dann mit Corona eine Stunde früher gestorben wären, wenn man die hätte fragen können, möchtest du lieber eine Stunde länger leben oder lieber in der letzten Stunde deine Menschen um dich herum haben, die hätten unisono alle gesagt, nein, ich verzichte auf eine Stunde mehr im Totenbett, lieber schick mir meine Leute rein. Aber das wurde nicht gestattet, also das war so unmenschlich, was da gemacht wurde, mit Worten kaum zu beschreiben.
Warum glaubst du, sind vor allem diese ganzen Akademiker und Gebildete reingefallen? Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war ich ja auch noch schockiert und oh Gott, und Corona und Hilfe. Und als dann aber so diese Aussagen kamen, alle Ärzte sind sich einig, da habe ich mir auch gedacht, so Moment, das kann ja schwer. Das ist ja Dissens, ist ja eigentlich Wissenschaft, so Konsens, Dissens gehört ja zusammen irgendwo. Also aber warum sind denn so viel Gebildete da reingetappt irgendwie? Was glaubst du denn?
Angst macht auch vor Bildung nicht Halt. Mhm. Also wenn ich in meinem Umfeld mich umschaue, auch nahe Verwandte, die studiert haben, die Professoren sind und so, die waren die ängstlichsten überhaupt.
Ja.
Und wenn ich mich im nachbarlichen Umfeld umschaue, das sind Landwirte hier, die völlig auf der Welt sind, denen man kein X für ein U vormachen kann. Und die haben alle keine Angst gehabt.
Ja.
Also die haben die ganzen Maßnahmen nicht mitgemacht. Die haben den zivilen Ungehorsam gefördert, was ich auch dringend empfehlen würde, wenn wieder was kommt und es wird wieder was kommen, dass wir sofort Kante zeigen und das nicht mitmachen. Also zivilen Ungehorsam, wo es nur geht. Also ich war schon immer relativ angstbefreit, muss ich sagen.
Ja.
Bin sehr viel Motorrad gefahren und wenn ich mir heute überlege, welche Schräglagen ich da hingenommen habe, um mir den Angststreifen wegzufahren am Rand vom Motorradreifen.
Ja.
Wenn am Motorradreifen hinten das Profil höher ist als in der Mitte. Wenn sie in der Mitte abgefahren ist, dann weißt du, aha, das ist ein Autobahnfahrer, der fährt immer nur geradeaus. Aber wenn auch die Kanten abgefahren sind.
Das wäre dann wahrscheinlich mein Reifenprofil. Weil ich bin
der
ja echt
fährt die Serpentinen und der geht rein in die Kurven, bis die Fußrasten glühen und Funken sprühen.
Ja.
Und das habe ich früher auch gemacht. Ich bin Drachen geflogen, ich bin Gleitschirm geflogen. Das würde ich alles heute nicht mehr machen, bin da ruhiger geworden. Und bei den anderen Sachen, wo es vielleicht anderen Mut erfordert, dann, wenn es mir so gegen das Herz geht, dann kann ich nicht stillhalten, schaffe ich nicht. Und dann lasse ich mir auch wenig vorschreiben. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, ich bin auch in jeden Laden ohne Maske reingegangen. Meiner Frau war das peinlich, aber ich bin in jeden Laden reingegangen ohne Maske. Und wenn die mich disziplinieren wollten, dann und sie wollten einen Attest sehen von mir, dann habe ich gesagt, das holen Sie die Polizei, der zeige ich das Attest, Ihnen zeige ich es nicht. Und hat aber keiner die Polizei geholt. Und wenn sie es geholt hätten, die Polizei, hätte ich natürlich was in der Tasche gehabt.
Warst du schon als kleines Kind so ungehorsam?
Frag mal meine Eltern. Ja, die kannst du nicht mehr fragen, aber
die würden bestätigen, glaube ich. Ja. Okay.
Die würden. Ich glaube, ich war nicht so ganz einfach als Kind.
Zum Glück, muss man ja sagen.
Ja.
Zum Glück. Ja. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Post? Ich weiß nicht, ich glaube, das muss dann 2020 gewesen sein, oder? Oder der erste, der dann wirklich Wellen geschlagen hat zum Thema Corona. Du hast ja relativ am Anfang schon deinen Mund aufgemacht, digital. Kannst du dich daran erinnern, wie das für dich war? Ja,
richtig erinnere nicht, aber manchmal sind die so steil gegangen, bis glaube ich, 1,8 Millionen Klicks pro Post. Und da ist mir selber schon ein bisschen mulmig geworden. Weil ich ja gewusst habe, ich bin unter Beobachtung, alle gucken auf mich und nicht nur die Freunde gucken auf mich. Auch sehr viele Feinde gucken auf mich.
Klar.
Also das war schon ein bisschen ambivalent. Auf der anderen Seite war ich froh, dass ich Leute schützen konnte oder versucht habe zu schützen, in denen ich gesagt habe, ist alles nicht so schlimm, wird nicht so heiß gegessen wie gekocht und nimm mal Abstand und lass dich nicht so verängstigen. Und das, glaube ich, das hat vielen Leuten gut getan. Da kommen sie heute noch an und bedanken sich bei mir, dass ich ihnen die Angst genommen habe. Selber habe ich auch ein bisschen Angst gehabt, aber vor den anderen halt, die nicht meine Freunde waren, Ärztekammer und so weiter. Ja. Und jetzt darf ich es ja sagen, das ist eine richtige Mafia-Organisation, wie die in dieser Corona-Zeit die Ärzte gegängelt haben, die andere Behandlungsansätze hatten. Hm. Zum Beispiel, wenn man das mit dem Ivermectin nachverfolgt hat, die Japaner haben das Off-Label angewandt und im gleichen Augenblick sind die Infektionszahlen dramatisch gesunken. Und hier hat die Ärztekammer die Patienten, also die Menschen aufgefordert über die Salzburger Nachrichten, wenn ein Arzt Ivermectin aufschreibt, den sollen sie sofort anzeigen und am besten einen zweiten Menschen mitnehmen als Zeugen. Also Handlanger für die Pharmaindustrie, Handlanger für die Impfindustrie und nichts hinterfragt und alle Menschen reingetrieben in die experimentelle Impfung. Und das darum sage ich dieses schreckliche Wort Mafia, weil du kannst denen nicht vertrauen.
Du tust es der Mafia natürlich Unrecht.
Durch die Mafia sterben nicht so viele Menschen.
Also, so schlimm sind die jetzt auch nicht.
Durch die Medizin, das stimmt.
Die arme Mafia, weißt du. Ich bin jetzt kein großer Donald Trump-Fan, aber der hat ja damals auch Ivermectin, soweit ich weiß, propagiert so ein bisschen. Und was hat der sich anhören müssen? Ja.
Ja, ja, und dann gab es natürlich auch, also ein paar Ausreißer gab es auch, den Gesundheitsminister oder den Gouverneur von Florida, ich glaube DeSantis hat er geheißen.
Ja.
Der war ganz, ganz offen gegen alles. Der hat auch, wenn er auf eine Bühne getreten ist und geredet hat und die Leute außen rum standen mit Maske, da hat er denen gesagt, nimm mal die albernen Masken runter.
Naja.
Also der hat ordentlich Gas gegeben. Und das fand ich ziemlich gut, muss ich sagen.
Aber wir Menschen wollen halt irgendwie auch dazugehören. Ich habe das gemerkt, als ich dann auch so mich reingeschwurbelt habe. Also es hat bei mir erst mit der Impfung angefangen tatsächlich. Vorher war ich da so ein bisschen unbedarft. Und als wir dann als erste Familie sozusagen AstraZeneca angeboten bekommen haben, da haben viele gesagt, wow, was, das ist ja wie ein Ferrari, wow. Und ich dachte mir, naja, ich weiß nicht so. Olaf Scholz sagt so offiziell, ihr seid alle Versuchskaninchen und warum ist das dann ein Ferrari? Das passt irgendwie für mich nicht so ganz zusammen. Also habe ich mich ein bisschen informiert. Aber man muss es halt erstmal, man muss da erstmal durch diesen langen Korridor durch. Und dann steht überall links und rechts Angst, 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 Angst. Und diese Angst muss man ja irgendwie überwinden. Und du hast das offenbar immer geschafft.
Ja, also vielleicht doch in der DNA drin oder halt über die Erfahrung, was bei anderen Pandemien und bei anderen Weltuntergangsszenarien hinter passiert ist. Nichts war so schlimm wie angekündigt.
Gab es in deinem direkten Umfeld auch Leute, die da gesagt haben, Mensch, Michael, was postest du denn da? Wie kannst du nur? Oder war das aber bei vielen in der Corona-Zeit?
Meine Geschwister zum Beispiel, gebildet, studiert.
Ja.
Aber von der Angst getrieben. Mhm. Und Angst ist halt, wie wir alle wissen, schlechter Ratgeber.
Ja.
Und das tut unterm Strich nicht gut.
Warum laufen so viele Menschen immer wieder in die Angst rein? Weil das bei uns evolutionär so tief drin ist. Weil auf der einen Seite.
Auf jeden Fall.
Ja, weil wir so. Wir haben ja die Infos, aber trotzdem funktioniert es immer wieder irgendwie.
Evolution ist stärker, Instinkt ist stärker. Muss dir vorstellen, früher unsere Vorfahren, die den Sonnenuntergang genossen haben und nicht auf die Umgebung geachtet haben. Und der Säbelzahntiger kam von hinten, hat es gefressen. Von denen stammen wir nicht ab.
Ja.
Wir stammen von den Angsthasen ab. Also wir sind die Krönung der Angsthasen. Von daher haben die Medien da und alle, die es nicht so gut mit uns meinen, ein relativ leichtes Spiel, wenn sie diese Angstklaviatur geschickt bedienen. Also mein Rat ist immer aufs Herz hören. Mhm. Und wenn der Herz oder das Bauchgefühl, wenn es irgendwas sagt, dann nie gegen den Verstand arbeiten. Ich habe das ein paar Mal gemacht, gegen dem Verstand gefolgt und gegen das Herz gehandelt. Das ist immer, immer, immer in die Hose gegangen. Mhm. Oft mit großen negativen Konsequenzen.
Und was ich auch krass fand, war, dass sie halt Schwangere geimpft haben. Das haben sie ja meiner Frau angeboten. Das fand ich wirklich unfassbar.
Experimentell zu impfen in der Schwangerschaft. Also das ist so ein Verbrechen. Und welche Mediziner sich überhaupt dazu bereit erklären, sowas zu machen,
ja.
Die müssen sowas von indoktriniert sein. Also es ist wirklich, wirklich schrecklich.
Ja. Was sind so vielleicht so drei ganz konkrete Tipps, den du den Leuten sagen möchtest, wie sie in Zukunft vielleicht nicht mehr in diese Angstfallen stolpern können?
Ja, auf jeden Fall, wenn es um so Corona-Angst oder Infektionsangst geht, das eigene Immunsystem stärken. Mhm. Das ist in der Evolution gewachsen und es gibt nichts Besseres als das eigene Immunsystem. In der Corona-Zeit hieß es ja dann, ja, wenn die Infektion durchgemacht haben, dann eigentlich als immun galten, trotzdem zur Sicherheit noch eine Impfung obendrauf.
Ja.
Da habe ich mir gedacht, spinnt denn ihr? Ihr könnt es nicht besser als die Natur. Ihr könnt es nicht. Und dann noch diese Plörre da rein, diese experimentelle Plörre da rein impfen, ja. injizieren unter die Haut, also wirklich ganz, ganz schlimm. Also und wenn sowas nochmal kommt, bitte immer sich umfassend informieren. Und wie wir anfangs gehört haben, es reicht auch nicht, die KI zu fragen. Ja. Da weiß man auch, wer die KI geimpft hat mit Informationen. Also dann wirklich eigenes Gehirn einschalten, Hausverstand einschalten, aufs Bauchgefühl hören und viel für sich alleine machen oder sich fernhalten von den Personen, die Angst verbreiten.
Ja, und vielleicht auch mal die Medien ausmachen. Ja.
So ist es. Ja. Außer unsere.
Na, die müssen immer anbleiben, natürlich. Schöner Appell, können wir so stehen lassen, denke ich. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Themen aufgreifen, die du vielleicht kurz beantworten möchtest. Du hast gestern eine Story gemacht bei dir auf Instagram und mal nachgefragt, welche Fragen die Leute haben an dich. Da hat eine geschrieben, mein TSH-Wert ist laut Hausärztin im Normbereich, ne, aber sie ständig müde, friert und nimmt zu. Die Hausärztin sagt, da sei nichts zu machen. Welche Werte soll man denn über das TSH hinaus anschauen?
Auf jeden Fall T3, T4 sollte man messen. Nur merken, oberen Normbereich anstreben, Selen messen, oberen Normbereich anstreben, vielleicht Jod messen oder zumindest Jodsalz benutzen zu Hause.
Ja.
Und dann ist man schon auf der relativ guten Seite. Viel Eiweiß essen, weil das Schilddrüsenhormon besteht aus Jod, aus der Aminosäure Tyrosin. Und wir brauchen den Katalysator Selen für die Umwandlung. Und wenn man nur TSH misst, dann misst man nur die Hypophyse. Aber die Hypophyse macht kein Schilddrüsenhormon. Das ist nur ein Messenger da oben. Messengerhormon. Und wirklich, wenn ich wissen will, was wirklich aktuell im Körper wirkt, brauche ich zwingend das T3 und nicht das TSH.
Okay. Das, glaube ich, reicht als Antwort. Wir haben eine zweite Frage bekommen, und zwar, wir haben sehr viele Fragen bekommen und unter anderem geht es da oft um Blut- und Laborwerte richtig lesen. Ich höre in Ihren Reels immer wieder von Werten wie Ferritin, Lipoprotein oder HS-CRP. Mein Arzt misst die nie. Wenn ich nur 3 oder 4 Werte selbst einfordern könnte, die wirklich etwas über meine Gesundheit aussagen, welche wären das?
Ja, auf jeden Fall dieses Lipoprotein muss man nur einmal im Leben messen. Homozystein muss man einmal im Leben messen. Dann Selen, also Spurenelemente sind ganz wichtig. Hormone sind wichtig. Natürlich so ins Blaue hinein messen, das macht kein seriöser Arzt. Ich muss ja wissen, was geht's denn eigentlich? Ja. Gibt's Beschwerden, gibt's keine Beschwerden? Und wenn es nur um Lifestyle geht, dann ist wichtig, dass diese Leistungsparameter wie Gesamteiweiß oben ist, oberer Normbereich, Magnesium oberer Normbereich ist. Das sind so, oder Vitamin D oben ist. Das sind so Lifestyle, das hört sich so platt und negativ an. Ja. Also sind Werte für die Lebensqualität. Und das könnte man messen. Und sonst, wenn man spezielle Fragestellungen hat, dann kann man natürlich konkret viel, viel mehr messen.
Ja.
Aber das ist dann relativ schwer, so über so einen Podcast mitzuteilen.
Ja.
Und da gibt es ja meine Masterclass Blut, wo man eine PDF bekommt mit den ganzen wichtigen Werten, viel, viel ausführlicher als beim Hausarzt. Und damit geht man gleich zum Labor. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, nicht zum Hausarzt gehen, weil dein Budget, wenn du mehr messen möchtest, als er bezahlt bekommt von der Kasse, er bekommt im Quartal pro Kopf ca. 4 € fürs Labor. Also da wird praktisch nichts gemessen. Einmal dünn drüber, bei Ihnen ist alles normal, der Nächste bitte. Mhm. Also man geht nicht zum Hausarzt, weil wenn der die ganze Litanei sieht von den Werten, dann sagt, wird ihm schlecht, sagt er, ist sofort mein Budget aufgebraucht. Und da rät er einem das aus. Wenn man gleich zum Labor geht, das kostet dann, glaube ich, so ca. 400 € über den Daumen. Und für Leute, die aus der Schweiz zuhören, ist es besser, ein Labor in Deutschland zu gehen. Weil das viel, oder auch aus Österreich zuhören, ist es viel, viel billiger, nach Deutschland zu gehen. Die Laborwerte sind deutlich günstiger.
Okay.
Und dann kann man diese Werte messen alle und dann werden in eine Masterclass eingegeben, in eine Maske, und dann kommt dann eine Beurteilung raus. So als ob ich sie gemacht hätte. Ich habe sie gemacht, ich habe die Algorithmen erstellt.
Ja.
Und mit genauer Betriebsanleitung, was zu tun ist, was zu hoch, was zu tief ist, was man einnehmen sollte, für welche Zeit, um bestehende Defizite auszugleichen. Und ganz wichtig, gerade dieser Blutwert Homozystein, gerade deswegen ist es wichtig, zum Labor zu gehen, weil wenn dieses Röhrchen für die Messung beim Hausarzt nur eine halbe Stunde länger steht, dann steigt der Wert falsch positiv an. Dann kommt das Ergebnis raus hinterher und dann denke ich, oh, ich habe einen Risikofaktor, der aber nur ein Messfehler ist. Ein Fehler in der Prädiagnostik. Mhm. Und wenn man gleich zum Labor geht, dann wird das Blut kuhwarm verarbeitet, also sofort weiterverarbeitet, dann hat man auch reproduzierbare Werte. Und wenn der Wert dann erhöht ist, dann sollte man muss nichts, dann würde ich empfehlen, für das dann längere Leben täglich B-Vitamine Folsäure einzunehmen, die dieses Homozystein entschärfen. Wir können nichts dafür, für diesen Wert, der ist genetisch verankert. Wir können ihn nicht durch Wohlverhalten beeinflussen, weil der in den Genen steckt, kann man nur durch B-Vitamine und Folsäure entschärfen. Das sind die ganz konkreten Tipps, die man bekommt. Und gerade LPA und Homozystein muss man nur einmal im Leben messen.
Ja, okay. Wow, das war, glaube ich, eine sehr ausführliche und gute Antwort. Ich denke, damit ist der Themenblock auch hier gut beantwortet. Ein drittes Thema, was sehr häufig bei dir auftaucht, sind Wechseljahre Hormonhaushalt. Da hat eine Dame zum Beispiel geschrieben, ich bin Mitte 40, schlafe schlecht, bin gereizt und körperlich nicht mehr belastbar. Man hat mir direkt Antidepressive angeboten. Kann das auch hormonell sein? Und wie findet man heraus, was wirklich dahinter steckt?
Ja, sicher ist es hormonell. Man weiß nur nicht, ist es Oberstübchen oder das Unterstübchen. Also es gibt die Hormone im Gehirn, Dopamin, Serotonin, Noradrenalin, die Stimmungslage beeinflussen, also beflügeln, wenn sie hoch genug sind.
Ja.
Aber auch die gynäkologischen Hormone, die weiblichen Geschlechtshormone, die haben natürlich auch Schwankungen und die können durchschlagen aufs Gehirn. Und wenn aber im Gehirn die Hormone hoch sind, balancieren die das aus, wenn unten die Hormone ein bisschen schwanken, dann schlägt es nicht so durch. Also wenn Leute dieses PMS haben, Frauen, wenn die sehr darunter leiden, dann ist es meist nicht alleine nur Sexualhormone, es sind meistens auch die Hormone im Gehirn. Man muss immer gucken, welche Baustelle muss ich behandeln. Und natürlich bringt da die Messung Gewissheit.
Ja. Und dann, wie würdest du da vorgehen? Wie würde ein Mediziner vorgehen? Wie würde ein Arzt vorgehen?
Ja, ein Mediziner würde Hormone aufschreiben.
Ja.
Und ein Arzt würde gucken, wie kann ich meinem Körper helfen, die Hormone selbst optimal zu produzieren. Mhm. Im Gehirn ist es einfach. Da muss man die Stoffe messen, die Aminosäuren messen, die oft fehlen für die Eigenproduktion der Hormone, Dopamin, Serotonin. Und bei den Damen ist es so, bei den Geschlechtshormonen, da ebbt halt die Produktion ab, die natürliche Produktion ebbt dann irgendwann ab im Klimakterium. Und dann kann man versuchen mit sehr viel Eiweiß, sehr viel Aminosäuren, ja, mit beispielsweise Mönchspfeffer, es gibt pflanzliche Präparate, die oft sehr gut helfen. Und was mir eine Gynäkologin erzählt hat, ich glaube, da konnte ich selber nicht nachmessen. Normalerweise probiere ich alles selber aus, aber ich habe halt keine Wechseljahre einer Frau. Und die Gynäkologin meinte, sie konnte Patientin sehr, sehr gut helfen mit einem Präparat, das heißt No Sweat, möchte keine Werbung machen, also kein Schwitzen, No Sweat. Mhm. Und das ist rein pflanzlich und da sind sehr viele Damen mit gut über die Runden gekommen.
Oh, das ist ein guter
Tipp. Und ganz wichtig, das möchte ich mal erwähnen hier, ganz, ganz wichtig, wenn man solche Sachen nimmt und guckt, wie viel man einnehmen soll, Dosierungsempfehlung auf der Packung, das ist meistens viel, viel, viel zu tief. Was da drauf steht, steht juristisch drauf und nicht therapeutisch. Also man kann damit nichts falsch machen, wenn man Aminosäuren nimmt, wenn man pflanzliche Sachen nimmt, man kann praktisch nichts falsch machen. Und dann kann man oft das 5- oder 10-fache nehmen oder muss das nehmen, um wirklich in den Wirkungsbereich hineinzukommen. Also wenn das mit der Dosierung auf der Packung steht, noch nicht ausreicht, wenn man nichts spürt, dann seid ihr herzlich eingeladen, das deutlich zu erhöhen, die Dosierung. Kann nichts passieren.
Sehr spannende Info für viele da draußen garantiert. Was viele auch interessiert, hat gestern ganz explizit Darmgesundheit, Blähbauch. Also ein Mann, weiß gar nicht mehr, was Dame oder Herr war. Ich habe seit Monaten einen Blähbauch und Verdauungsprobleme. Alle Befunde sind unauffällig. Wo würden Sie ansetzen, wenn die Standarduntersuchungen nichts zeigen, man sich aber trotzdem jeden Tag unwohl fühlt?
Also die physiologische Darmflora ist das Stiefkind der Medizin. Also die Mediziner ignorieren das einfach. Das sind Heilpraktiker besser. Heilpraktiker, die messen die Darmflora, optimieren die Darmflora. Und das ist meist der Hintergrund. Mhm. Wenn die Darmflora gestört ist, die ich falschen Bakterien habe im Darm, dann kommt es oft zu einer Vermehrung der falschen Bakterien. Dann steigt das Zonulin an im Darm. Das kann man messen. Kann man sogar übers Blut messen. Und das ist ein Beweis fürs Leaky Gut-Syndrom. Leaky Gut ist auch die Ursache für viele, viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten, für Allergien. Und kaum harmonisiert man die Darmflora, geht das Zonulin wieder runter, Leaky Gut bildet sich zurück und viele Allergien verschwinden, wie sie gekommen sind. Also Darm ist wirklich ein Stiefkind der Medizin, ist man beim normalen Hausarzt schlecht aufgehoben. Jeder kann einen Stuhltest anfordern bei Laboren, die sich darauf spezialisiert haben. Ich möchte natürlich keine Werbung machen, aber ich habe meine Patienten immer gebeten, das bei Ganz Immun einzuschicken, weil das einfach die Spezialisten sind für sowas. Mhm. Ganz Immun mit dem Z in der Mitte. Und das ist mittlerweile schon aufgekauft worden, das Labor geschluckt von den wenigen Großlaboren, die es überhaupt noch gibt. Aber wenn da ein Ergebnis rauskam und man hat das Mikrobiom bestimmt, da kann man genau gucken, was muss ich geben, um die richtige Darmflora zu fördern, zu füttern. Und dann, wie gesagt, gehen viele Beschwerden wieder weg. Natürlich kann auch Fehlernährung dahinter stecken. Es kann eine Pilzbesiedlung dahinter stecken. Wenn jemand sehr viel Zucker, sehr viel Kohlenhydrate isst, da sind den Pilzen Türen, Tore geöffnet, weil die Pilze ernähren sich vom Zucker. Und das kann auch zu sehr viel Blähungen führen, Blähbauch führen, Spannungsgefühl führen. Das kommt dann häufig nach kohlenhydratreichen Mahlzeiten. Dann steckt oft ein Pilz dahinter. Und wir sind da hier unter uns. Wenn es am Hintern juckt, ist oft ein Pilz.
Ja.
Also der Darm beginnt ja eigentlich hier oben und endet da unten. Mhm. Da kann das ganze Darmrohr kann besiedelt sein mit Pilzen. Bei Säuglingen fängt das schon an, wenn die Sore haben, also oder Windeldermatitis, also Sore haben im Mund, diesen weißlichen Belag, da steckt auch ein Pilz dahinter.
Also und man hört ja oft auch Parasiten, aber das ist, du sagst, es sind eher wahrscheinlich dann solche Sachen, also Pilze. Ja,
Parasiten können natürlich auch noch dazu kommen. Man kann Läuse und Flöhe haben.
Ja.
Also das kann auch sein, aber ich sage, was häufig ist, und häufig ist es ein Pilz dahinter. Okay. Und der Pilz will sich dann wohl, wenn regelmäßig Kohlenhydrate kommen, der wächst da wie ein Pfiffer, wie die Bayer sagen, wie ein Pfiffer, wie ein Pilz, wie ein Pilz im Wald, wenn es schön warm ist und regnet, dann wachsen die
Man
Pilze.
Man sieht es ja an der belegten Zunge, glaube ich, oder?
Ganz genau, Zunge rausstrecken, wenn die weiß ist, ist meist ein Pilz dahinter.
Ich mache jetzt meinen Mund nicht mehr so weit
auf. Und wenn es am Hintern juckt.
Also ich spreche jetzt nur noch so. Hallo Michael. Keine Ahnung. Okay.
Na, also Zunge rausstrecken und dann sieht man vom Spiegel und dann sieht man gleich, ob das weißlich belegt ist oder nicht.
Dann würde ich noch ein paar Mails vorlesen, die uns erreicht haben an podcast@spitzbart.com. Schreibt uns da gerne natürlich auch eure Fragen. Hallo ihr Lieben, erstmal vorab bin ich schon Jahre treuer Follower bzw. Followerin von Dr. Spitzbart. Ich bin großer Fan davon, wie er und was er für Themen anspricht und gehe eigentlich mit einem d'accord. Nun höre ich natürlich auch euren Podcast und bin auch sehr begeistert von dem Wissen, was hier weitergegeben wird. Ich bin aktuell schwanger in der 25. Woche und würde mich total freuen, wenn es mal eine Folge geben würde, die sich vielleicht auf Schwangere spezialisiert. Und ich weiß, du kriegst sehr häufig Nachfragen von Frauen, die Schwangerschaft planen, die schwanger sind, ist ein ganz, ganz großes Thema. Sie schreibt weiter, einfach Dinge, die einem vielleicht keiner sagt vorher, wie man sich im besten Fall ernährt in der Schwangerschaft und so weiter, würde mich freuen. Finde ich einen guten Impuls, da können wir tatsächlich mal eine ganze Folge machen, aber vielleicht hast du ja schon 2, 3 kleine Tipps für alle Frauen, die das gerade betrifft.
Also ganz, ganz wichtig, in der Schwangerschaft auf den Eiweißspiegel achten. Viel, viel Eiweiß essen, denn woraus entsteht das Kind? Entsteht aus dem Eiweiß der Mutter. Und wenn das Kind einmal angewachsen ist im Uterus, dann spielt die Mutter die zweite Geige. Das ganze Eiweiß geht ins Kind und fehlt dann hinter der Mutter. Und diese Schwangerschaftsdepressionen, Wochenbettdepressionen, ich glaube nicht, dass die Natur das vorgesehen hat. Mhm. Die kommen oft daher, dass während der Schwangerschaft die ganzen Aminosäuren aus der Mutter raus ins Kind geflossen sind und dann im Gehirn später fehlen für Dopamin, Serotonin. Wenn dann die Schwangerschaftshormone abebben, dann fallen die plötzlich in der Wochenbettdepression. Das passiert nicht, wenn vorher schon der Eiweißspiegel hoch ist. Also nicht und nie gibt es nie in der Medizin, aber es wäre sehr, sehr selten. Beim Eiweiß bitte nur merken, wie mehrfach erwähnt, oberen Normbereich anstreben. Und die meisten Leute starten schon tief mit der Schwangerschaft und kommen dann völlig auf der Felge an zur Geburt.
Ja.
Also das ist das Wichtigste, was ich sagen kann, was ich ja selber beobachtet habe, sehr, sehr häufig. Und den Damen, die darauf geachtet haben in der Schwangerschaft, vielleicht mal ein paar Infusionen genommen haben, Eiweißinfusionen, die sind da viel, viel besser durchgekommen. Also Eiweiß ist wichtig, dann B-Vitamine, Folsäure, das ist auch sehr wichtig, das ist aber relativ bekannt. Und wenn man darauf achtet, ist man ziemlich gut aufgestellt.
Ich glaube, diese Infos, mit denen hast du viele Frauen glücklich gemacht. Vielen Dank dafür. Tatsächlich sehr, sehr wichtig, gerade was du sagst, Eiweiß. Ich gehe mal zur nächsten Mail über. Liebe Michaels, erstmal danke für eure Beiträge. Ich schätze das so sehr, dass ihr so bodenständig und auch so mutig seid, so viel Gegenwind schon ertragen habt und weitermacht. Weiter so. Spannendes Thema. Nachfrage. Zu dem Punkt mit den FSME-Impfungen. Wo finde ich eventuell Belege oder Ausführungen über die 0,9% Schutz, die erwähnt wurden? Im Netz bin ich da nicht fündig geworden. Überall wird von 90% Schutz geschrieben. Oder wie war das gemeint mit den 0,9?
Also wenn man das selber googelt, wir haben es am Anfang schon besprochen, wer macht die KI, wer macht die Antworten, da kommt halt das raus, was der Hausarzt einem sagt. Ja. Also wenn man ein bisschen genauer nachschaut, Number necessary to vaccinate, wie viele Leute muss ich impfen, damit ein Mensch einen Vorteil hat, dann kommt man auf diese 0,9% und nur 5% der Zecken sind überhaupt infiziert oder können FSME übertragen, nur 5%. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr viel draußen hier im Garten und so und bei mir krabbeln sie die ganze Zeit rum, die Zecken.
Oh Gott.
Ich bin nicht geimpft, ich passe halt auf. Das heißt, wenn ich nach 5-6 Stunden wieder reinkomme, dann suche ich mich ab. Die Zecken brauchen ein Weilchen, sich festzusaugen. Ja. Die saugen nicht sofort wie eine Mücke, zack, zack rein. Also hat man ordentlich Zeit zu reagieren. Und selbst wenn sie schon saugen, brauchen sie nochmal 5 bis 6 Stunden, um einen überhaupt zu infizieren. Also da wird sehr viel Angst gemacht. Und man muss immer gucken, ist es, wenn sowas erzählt wird, kann mein Hausarzt da mal aufs Glatteis führen, wenn die sagen, sie haben 90% Schutz oder Nutzen, dann muss man fragen, ist es der relative oder der absolute Schutz? Dann kommen die sehr ins Schlittern. Den Unterschied kennen sie nämlich nicht. Es wird immer der relative Schutz gesagt, 90%, aber nicht der absolute Schutz. Ja. Also absolute Schutz wären die 0,9%.
Ja. Hast du da vielleicht einen Tipp für alle Eltern, wie man sich am besten informieren kann? Na klar, also natürlich, es gibt eine Masterclass-Impfung und Immunsystem. Da ist natürlich ganz viel drin. Ansonsten, wo kriegt man denn Infos her? Das ist natürlich nicht einfach bei dem Thema, ne?
Ja, sonst ist es halt schwer. Du landest immer wieder diesen Kanälen, die anders informiert sind, anders gefüttert sind. Mhm. Und dann kommst du immer zur gleichen Aussage wieder zurück, die der Hausarzt schon getroffen hat.
Ja.
Also darf ich auf meine Masterclass-Impfung zurückweisen.
Ja, tatsächlich nicht leicht.
Die das dann sehr gut erklärt.
Ich sehe immer noch den Warnhinweis von MyLab in meinem KI-Dokument. Achtung, Achtung, nicht belegte Aussage. MyLabs Mann, der bei Merck arbeitet und Lipide herstellt. Achtung, Achtung, ich denke mir so, das kann es ja nicht sein. Aber so ist es. Michael, zum Abschluss möchte ich dir gerne noch ein paar Fragen stellen, die dich an den Rand der Verzweiflung bringen mögen.
Da muss ich mich aber warm anziehen bei deinen Fragen.
Ja, so für die Klimaerwärmung, so auf 3 Grad Erderwärmung musst du dich anziehen. Ja, es wird noch heißer. Es wird heißer als die schlimmste Klimakatastrophe. Pass auf. Du bekommst eine tägliche Gesundheitskolumne, eine eigene. Die Reichweite ist riesig. Honorar exzellent. Aber sie erscheint exklusiv im Spiegel und über jeder Folge steht dein Foto mit der Bildunterschrift "Der Mann, der sich geirrt hat". Oder du behältst deine volle Unabhängigkeit, aber dein Instagram-Account wird dauerhaft auf 500 Follower gedeckelt und neue dürfen nur per Brief beantragt werden.
Ja, bei der zweiten Variante, das kann ja sehr gut sein, dass das in Zukunft kommt, dass die Medien, die freien Medien, die sollen ja sowas von beschränkt werden.
Ja.
Und das, du bist dann schon ab 5 Follower bist du schon ein Medienunternehmen.
Scheiße, ja.
Und unterliegst den Voraussetzungen von großen Konzernen oder so. Also ich würde, wenn mich das alles nervt, dann mache ich nämlich gar nichts. Das habt ihr dann davon. Ja.
Wir könnten auch schon anfangen, machst ja keine Entenzucht, sondern Brieftaubenzucht.
Genau. Aber das müssen ja Leute züchten und mir die Brieftauben bringen. Die fliegen ja dann zu den Leuten zurück.
Ja.
Den Brieftauben ja nicht sagen, wo sie hinfliegen sollen.
Ja, die muss er gut abrichten, das schaffen die schon. Vielen Dank an der Stelle. Und wenn ihr was habt, Fragen, Anregungen, Feedback, podcast@spitzbart.com. Und ansonsten sehen wir uns und hören wir uns dann wieder in 2 Wochen.
Und ganz wichtig, Lob an mich.
Lob geht immer nur an Michael.
Und Tadel an Herrn Schulte.
Absolut, so ist es aufgeteilt.